wollte, ich wollte God Candle und ich wollte Stock to Flow und ich wollte, dass nach dem Halving oder ein paar hundert Tage nach dem Halving das Ding irgendwie 300% in die Höhe schießt. Ja, das war so mein mentales Modell und dann war ich eigentlich erst sauer, ja, dass man mir diese Idee des exponentiellen Wachstums kaputt macht und dann habe ich mir aber gedacht, naja, also du sagst allen Leuten immer, um Bitcoin zu verstehen, musst du deine eigene Ignoranz überwinden und dann habe ich mir gedacht, okay, eat your own dog food, mach den Scheiß, den du anderen vorschlägst, auch mal selber und also eine Million, platt gesagt, in 8 Jahren ist das, was ich erwarten würde und 10 Millionen quasi in weiteren 12 Jahren heißt, mathematisch gesehen bin ich überzeugt davon, dass es sich nicht um einen reinen Zufallsprozess handelt und zwar weder nach oben noch nach unten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hard Money. Heute mit Holger Wolf. Holger ist Mitgründer von Myborn Wolf, einem Software Engineering Unternehmen aus München. Gegründet hat er das Unternehmen schon während seines Studiums und heute beschäftigt ihn eine Frage ganz besonders. Bewegt sich Bitcoin zufällig oder folgt der Preis einer tieferen mathematischen Struktur? Holger ist nämlich leidenschaftlicher Bitcoiner und vor einigen Jahren ist er auf das sogenannte Power Law gestoßen, das den Bitcoin-Preis bisher erstaunlich zuverlässig beschrieben hat. Ein Bitcoin könnte im Jahr 2046 laut Power Law bei 10 Millionen Dollar liegen. Genau darüber sprechen wir heute, über Power Laws in der Natur, über die Bitcoin-Adoption, über den 4-Jahres-Zyklus und natürlich auch über Kritik am Modell. Kann das Power Law wirklich die Zukunft vorhersagen? Oder ist es am Ende wieder nur ein Modell, das nur so lange funktioniert, bis es bricht? Das und mehr beantwortet jetzt Holger Wolf.
Ich habe das Power Law zum ersten Mal kennengelernt in einem Medium-Artikel von H.C. Burger. H.C. Burger ist ein Deutsch-Amerikaner, der in den USA lebt, der aber deutsche Wurzeln hat, in Deutschland promoviert hat am Max-Planck-Institut, Mathematiker, Physiker, also sich sehr gut in Mathematik und Physik auskennt und der hat 2019 einen Artikel veröffentlicht auf Medium, in dem drin stand, Bitcoin ist ein Power Law. Ich hatte den Begriff tatsächlich Power Law bis dahin noch gar nicht gehört, also obwohl ich eigentlich die klassische naturwissenschaftliche Karriere hatte, also Physik-Abi gemacht und dann sehr viel Mathe und Statistik im Studium gehabt und so weiter, war mir Potenzgesetz und Power Law war mir irgendwie nicht klar. Aber ich sag mal mit dem mathematischen Grundgerüst, was ist ein Logarithmus, wie ist eine Kurve darzustellen, auf der ich beide Achsen jetzt logarithmisch darstelle, habe ich, glaube ich, sehr schnell verstanden, worauf er tatsächlich hinaus wollte. Und das Interessante ist, ich blende das mal kurz ein in dem, was ich hier teile. Das Interessante ist ja, ich habe das 2020 entdeckt. Ja, das ist quasi diese blaue Kurve und das ist ein Originalgraph aus seinem Artikel. Das ist diese blaue Kurve hier. Und was meine Conviction oder meine Überzeugung in das Power Law natürlich sehr stark gesteigert hat, ist, dass ich das dann beobachtet habe all the way through 2026, also den ganzen Weg bis 2026 und festgestellt hat, hoppla, das, was H.C. Burger 2019 als Trendkanal für das Power Law prognostiziert hat, hat ja über alle Hochs und Tiefs, die wir dann in diesem Zeitraum hatten, tatsächlich perfekt gepasst. Also die obere Unterstützung wurde nicht durchbrochen nach oben. Also es gab keine God Candle und die untere Unterstützungslinie, der Floor, wurde auch in den übelsten Bärenmärkten nicht durchbrochen. Mhm. Und das hat dann nochmal zusätzliche Begeisterung dafür erzeugt durch die lange Zeit, die ich es verfolgt habe.
Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, wenn du jetzt meiner Oma erklären müsstest, was das Power Law überhaupt ist oder irgendjemanden, der jetzt von Statistik und Mathe nicht so viel weiß, wie würdest du es erklären?
Also ich würde es mal versuchen so zu erklären. Wir kennen alle lineare Wachstumsprozesse und das bedeutet, irgendwas wächst um 3% pro Jahr. Also das deutsche Bruttosozialprodukt, ich meine, jetzt sind wir gerade in der Rezession seit 2022, da wächst es nicht. Aber nehmen wir mal normale wirtschaftliche Epochen der letzten Jahrzehnte. Da hatten wir jedes Jahr so eine Steigerung 1,5%, 3%, mal 4%, mal 2%. Also es ging so langsam hoch. Und wenn ich durch diese kleinen Treppchen 1,5%, 3%, 4,5% irgendwie ein Lineal legen würde, dann hätte ich eine lineare Steigerung. Also das heißt, die Werte werden jedes Jahr ein bisschen höher. Mhm. Demzufolge steht auf der anderen Seite der Wachstumsbewegungen steht ein exponentielles Wachstum. Also ein exponentielles Wachstum ist quasi ein Wachstum wie bei einer Explosion, exponentiell Explosion. Das heißt, ich starte irgendwie mit kleinen Wachstumsraten und dann beschleunigt sich dieses Wachstum und das wird immer stärker. Das sehen wir bei bestimmten Startups, ja. Also ein Startup, keine Ahnung, Facebook, als es gegründet wurde, hat die ersten Jahre sich langsam entwickelt. Dann kickte ein Netzwerkeffekt rein. Immer mehr Leute kamen dazu und dann hatten sie Wachstumsraten von Hunderten von Prozent pro Jahr und die Kurve ging einfach extrem steil nach oben. Und solche exponentiellen Wachstumsprozesse, die sind immer begrenzt. Also irgendwann geht einer Explosion der Sprengstoff aus, einem sozialen Netzwerk die Teilnehmer aus und dann flacht es wieder ab in ein eher lineares Wachstum. Und ein Power Law ist jetzt genau dazwischen. Also es ist super linear, es ist mehr als linear, aber es ist subexponentiell, also weniger als exponentiell. Das heißt, es wächst deutlich schneller als ein lineares Wachstum, aber mit abnehmenden Grenzerträgen. Also will heißen, im ersten Jahr wächst Bitcoin 40% und dann wächst es 39% und dann wächst es 38% und dann wächst es 35% und irgendwann in 20 Jahren wächst es nur noch mit 20% pro Jahr. Das sind sogenannte abnehmende Grenzerträge, diminishing returns, also ein Wachstum, das sich verlangsamt.
Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem neuen Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 11 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung, also in deine eigene Wallet. Du kannst dafür die Coinfinity-App nutzen oder dich ganz bequem im Browser am Computer anmelden. Und besonders schätze ich den persönlichen Kundensupport. Und wenn du Coinfinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% Gebühren in den ersten 6 Monaten. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Und eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz. Hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad. Und wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Herzlichen Dank. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Werbung Ende.
Ich finde das Modell so faszinierend und darüber wirst du wahrscheinlich gleich noch sprechen, weil es sich verhält wie andere Naturphänomene, die man aus der Natur kennt. Und ich habe das Power Law Modell, ich meine mich zu erinnern, du warst auch der Erste, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, wahrscheinlich bei einer Veranstaltung im Kraftwerk für Les Femmes Orange. Und was mich aber immer noch sehr irritiert, ist diese Ablehnung, die ich manchmal von Teilen der Bitcoin-Community wahrnehme. Also Kritik wie zum Beispiel, naja, man kann ja jeden Datensatz in irgendein Modell pressen, deswegen interessiert mich das Power Law nicht. Und auf der anderen Seite eben diese Bewegung nach einer Gesetzmäßigkeit aus der Natur. Wie glaubst du, lässt sich das erklären, dass die Ablehnung so groß ist? Und ist das wirklich zufällig? Also ist das Power Law Modell einfach, oder sind die Bitcoin Daten einfach in ein Power Law Modell gepresst? Kann man das entkräften?
Also bevor ich konkret auf diese Frage antworte, würde ich nochmal gern ganz kurz auf meinen eigenen Einstieg in 2019 nochmal zurück, auf den Einstieg zurückkommen.
Gerne.
Ich war zwischen 2017 und 2019 ein Stock-to-Flow-Fan. Und ich habe das damalige Modell von Plan B, fand ich total plausibel, weil er ja quasi aus der künstlichen Verknappung des neuen Angebotes durch diese Halvings im Prinzip einen Supply-Shock berechnet hat. Und das war damals ein gültiges und anerkanntes und ernstzunehmendes Modell. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir 2018 eine Bitcoin-Konferenz in den Räumen der Bayerischen Landesbank in München hatten. Der Jürgen Michels, der Chefökonom, mit dem ich mich jetzt immer noch gut verstehe und gut austausche, der hat damals eine Konferenz gehostet und der hatte einen Analysten aus dem Währungs- und Rohstoffbereich, der kannte Stock-to-Flow-Modelle, weil die ja häufiger so in so Edelmetallen und solchen Rohstoffen im Prinzip eingesetzt werden, wo man über Supply und Mining Capacity und so weiter diskutiert, also über Angebot und die Kapazität, diese Rohstoffe zu erzeugen. Und es war damals super plausibel, ja, und die Landesbank hat damals ein Paper veröffentlicht, das war 2018, dass Bitcoin irgendwie gemäß dem Stock-to-Flow-Model irgendwie 2019 90.000 Dollar erreichen könnte. Das ist dann nicht passiert, wissen wir alle, ja. Hm. Und ich habe eigentlich das Power Law kennengelernt, weil der HC Burger irgendwann mal ein Tweet von Plan B kommentiert hat, so nach dem Motto, das Stock-to-Flow-Model ist mittlerweile mathematisch widerlegt, das stimmt überhaupt nicht und wir reden bei Bitcoin über ein Power Law mit diminishing returns. Und dann war ich erstmal frustriert, weil Diminishing Returns war irgendwie das Letzte, worauf ich Bock hatte. Ich wollte God Candle und ich wollte Stock to Flow und ich wollte, dass nach dem Halving oder ein paar hundert Tage nach dem Halving das Ding irgendwie 300% in die Höhe schießt. Ja, das war so mein mentales Modell. Und dann war ich eigentlich erst sauer, ja, dass man mir diese Idee des exponentiellen Wachstums kaputt macht. Und dann habe ich mir aber gedacht, naja, also du sagst allen Leuten immer, Bitcoin, um Bitcoin zu verstehen, musst du deine eigene Ignoranz überwinden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eat your own dog food, mach den Scheiß, den du anderen vorschlägst, auch mal selber. Und dann habe ich das Paper durchgelesen von HC Burger, da habe ich Giovanni Santostasi dann kennengelernt, den er zitiert hat, weil der das schon 2014 in einem Reddit-Post vermerkt hat, dass es sich vermutlich um ein Power Law handelt, aufgrund der Datenbasis, die er damals hatte. Und so kam ich im Prinzip dazu. Mhm. So, jetzt hast du eine sehr komplexe Frage gestellt. Ich beantworte sie mal mit einem Einstieg in die Biologie. Eines der bekanntesten Power Laws, die wir haben, ist das sogenannte Kleibers Law, also das Kleibersche Gesetz. Und das Kleibersche Gesetz bestimmt einen Zusammenhang zwischen der Metabolic Rate, die übersetze ich jetzt mal nicht ganz korrekt, aber einfach verständlich mit Kalorienverbrauch und Körpergewicht. Ja, also wie viel Kalorienverbrauch hat ein Säugetier in Abhängigkeit von dem Körpergewicht? Max Kleiber war ein Schweizer Wissenschaftler, der in den End-20er Jahren des letzten Jahrhunderts in die USA emigriert ist, dann an der UCLA, University of California, geforscht hat, da die neueste Technologie zur Verfügung hatte, also Kammern, in denen man den Sauerstoffverbrauch und die Metabolic Rate von Tieren exakt und präzise bestimmen konnte. Und dann hat er sich hingesetzt und er war Naturwissenschaftler und hat gedacht, ich muss jetzt diese Skalen ein bisschen stauchen, ja, also ich muss sie logarithmisch antragen. Das bedeutet, der Abstand zwischen 10 Gramm bei einem Körpergewicht einer Maus und dem 100 Gramm wie dem Körpergewicht eines Goldhamsters, da ist der Abstand auf dieser Skala genauso groß wie der Abstand zwischen einer Tonne Baby-Nilpferd und 10 Tonnen ausgewachsener Elefant. Mhm. Und eine Log-Darstellung einer Skala bedeutet, mit jeder Zehnerpotenz, also zwischen 10 und 100 Gramm, genauso wie zwischen einer Tonne und 10 Tonnen, ist der Abstand auf der X-Achse genau gleich groß. Und wenn man das auf beiden Achsen macht, also auf der X-Achse logarithmisch skaliert und auf der Y-Achse, dann hat man ein sogenanntes Log-Log-Chart. Und ein Power Law ist dadurch gekennzeichnet, dass es eine super Gerade ergibt in einem Log-Log-Chart. So, dieser Max Kleiber, dem ging es im Prinzip genauso wie dem Giovanni Santostasi heute und dem HC Burger heute, weil er erstmal die gesamte Community gegen sich hatte. Mhm. Ja, das dominante Pattern dieser Zeit war nämlich die Metabolic Rate, also der Kalorienverbrauch von Säugetieren, skaliert mit der Körperoberfläche. Weil man die Hypothese hatte, Körperoberfläche strahlt Wärme ab. Ja, wenn ich viel Wärme abstrahle, dann habe ich im Prinzip einen hohen Kalorienverbrauch und abhängig zu dieser Wärmeabgabe ist dann quasi das Körpergewicht der Tiere in Relation zu setzen. Es galt die letzten 250 Jahre seit Darwin, seit Humboldt, galt das als im Prinzip Gesetz. Und dann kam der Kleiber und hat nachgerechnet und hat gesagt, hey Leute, das geht sich zwar grob aus mit Körperoberfläche und Gewicht, aber eigentlich nicht wirklich, weil ich habe jetzt bessere Daten, ich habe nachgemessen und bei einigen Tieren stimmt das mit bis zu 30% Abweichung, stimmt das überhaupt nicht. Ja, also und ich habe hier eine neue Idee, das ist im Prinzip das Kleibers Law und da ergeben die im Prinzip alle in einem Log-Log-Chart eine Gerade, also handelt es sich um ein Power Law. Was bedeutet das jetzt biologisch? Das bedeutet abnehmende Grenzerträge. Ein Elefant hat das 180.000-fache Gewicht einer Maus, aber nur den 20.000-fachen Calorie Intake, also quasi täglichen Kalorienbedarf. Das bedeutet, wäre das kein Power Law, sondern würde das linear skalieren, also würde entlang die Kette aller Säugetiere der Kalorienverbrauch linear skalieren zum Körpergewicht, dann könnte es überhaupt keinen Elefanten geben, weil dann bräuchte er 9-mal so viel Energie, 180.000 mal so schwer wie die Maus versus 20.000 mal so viel Kalorienintake. Dann könnte es einen Elefanten überhaupt nicht geben, weil er in 24 Stunden überhaupt nicht in der Lage wäre, diese Menge an Kalorien durch Gras und alles Mögliche, was der Elefant halt so frisst, dann zu sich zu nehmen. Das heißt, die Natur spendiert hier einen Effizienzfaktor, spendiert diminishing returns und der Elefant hat einen deutlich effizienteren Metabolismus als die Maus, hat auch nur ein Achtel der Herzschlagrate, also Elefant hat einen Puls von 20 und die Maus irgendwie einen von 150, 160 und so weiter und so fort. So, und jetzt passiert Folgendes. Der Kleiber hat es beobachtet, hat es gemessen und hat es aufgeschrieben. Er konnte aber nicht genau sagen, warum das so ist. Das wusste er nämlich noch nicht. Und dann begann erst 2 Dekaden biologischer Forschung, wo man rausgefunden hat, warum ist denn das eigentlich so? Warum ist denn der Elefant viel effizienter? Und das wiederum, deswegen habe ich dieses Icon hier eingebaut. Das berühmteste Power Law Book heißt Scale von Jeffrey West. Das ist ein Professor an der University of, weiß ich nicht, komme ich gleich wieder drauf. Der New Mexico, genau, University of New Mexico, Jeffrey West, Professor, der sich eigentlich sein ganzes Leben lang mit Power Laws beschäftigt, Power Laws in der Physik, Power Law in der Biologie, Power Laws in der Stadtentwicklung und so weiter. Und der hat in diesem Buch ungefähr 20 Seiten, wo er dann quasi die nach Kleiber in 20 Jahren entstandene biologische Forschung zusammenfasst. Warum ist denn das eigentlich so? Und ich erwähne das deswegen, weil das genau der gleiche Stand ist, den wir in der Forschung über Bitcoin auch haben. Also Giovanni Santostasi, Stephen Paranoid, HC Burger haben nachgerechnet wie Kleiber damals und haben festgestellt, jo, also die Daten sagen total eindeutig, Bitcoin ist ein Power Law. Und jetzt geht es eigentlich darum, rauszufinden, warum das so ist. Also was sind quasi die inneren Gesetzmäßigkeiten von Bitcoin, den Netzeffekten von Bitcoin, dem sozioökonomischen System von Bitcoin, der Hashrate von Bitcoin, den ganzen Effekten, die auf der Blockchain und im Mempool passieren. Was von dem macht es denn eigentlich zu einem Power Law? Das wiederum ist, wie gesagt, bei Kleiber genauso gewesen und erst 1960 wusste man eigentlich so wirklich biologisch, was da eigentlich passiert, was in der Zellteilung passiert, was im Wachstum passiert, was evolutionär passiert ist, was mit dem Skelettapparat passiert ist und so weiter, damit sich evolutionär das genauso entwickelt hat, wie sich dann entwickelt hat. Mhm. Auf deine Frage, was kann man kritisieren? Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Power Law festzustellen. Das eine ist durch eine Regressionsanalyse. Also ich nehme alle Datenpunkte des Bitcoin-Preises, die ich seit 2009 tatsächlich habe. Und dann lege ich da eine optimale Regression durch und dann liefert mir die einen Wert. In dem Bitcoin Power Law ist es jetzt etwa 5,7 als Exponent. Das ist quasi der zentrale Power Law Wert, der sich entwickelt hat aus einer Regression. Gegen eine Regression kann ich jetzt all die Argumente als Kritik vorbringen, die du genannt hast in deiner Frage. Also eine Regression hängt stark davon ab, was nehme ich als Anfangspunkt. Eine Regression hängt davon ab, gewichte ich historische Daten schwächer als aktuelle, weil sie viel länger zurückliegen. Eine Regression hängt davon ab, welche Zeiträume betrachte ich eigentlich tatsächlich. Und wenn ich nur und ausschließlich per Regression ein Power Law ermittle, setze ich mich dem Vorwurf eines Overfittings aus. Das wäre salopp ausgedrückt, so wie du es formuliert hast. Ich kann doch jeden Datensatz irgendwie in ein Modell pressen. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite kann ich sagen, was sind denn eigentlich die innersten Eigenschaften von Bitcoin, die es zu dem machen, was es heute ist? Was sind die Netzwerkeigenschaften? Was sind die Adoption-Ausbreitungsphänomene in sozialen Communities? Wie entwickelt sich die Hashrate und warum? Wie entwickeln sich Hashrate und Difficulty und so weiter? Und das ist genau das, was bei der Forschung jetzt passiert. Ja, also ich habe begonnen, das Bitcoin Power Law deskriptiv aufgrund einer Regression mal zu ermitteln und gesagt, ich habe ein Power Law gefunden. Daran orientiert sich zu Recht eine gewisse Kritik. Und jetzt beginne ich, so wie bei Kleiber, zu erforschen, warum ist es denn eigentlich so? Ich habe wieder deine Oma im Blick, um das zu verstehen. Ich habe deswegen ein plakatives Beispiel. Bitcoin verhält sich wie ein betrunkener Seemann, der die schwach beleuchtete Straße von der Hafenkneipe zu seinem Schiff zurücklegt, an der es eine Mittellinie gibt und es gibt rechts schwach beleuchtete Laternen und links schwach beleuchtete Laternen. Und der betrunkene Seemann torkelt von der Hafenkneipe zu seinem Schiff zurück und versucht, sich an dieser Mittellinie irgendwie zu orientieren. Manchmal fällt er nach rechts, manchmal taumelt er 5 Schritte nach links, manchmal umarmt er einen Laternenpfahl, verweilt einen Moment und schwingt dann wieder in die Mittellinie zurück. Und wenn man ihm über längere Zeit zuschaut, dann stellt man fest, okay, irgendwie findet er immer wieder zur Mittellinie zurück. Wenn ich jetzt eine Regression nehme, dann schicke ich da ein Team hin. Das Team hat jeden seiner historischen Schritte vermessen. Das Team vermisst den aktuellen Schritt und legt dann durch all seine Schritte eine durch Regression gewonnene Gerade und stellt dann fest, hoppla, jetzt muss ich die rechten Laternen um 2 Millimeter versetzen und die linken Laternen um 5 Millimeter versetzen, weil jeder neue Schritt, den er macht, ist ein neuer Datenpunkt und der verändert logischerweise auch die Bänder dieser Regression. Das heißt, in einer Regressionsanalyse würde ich, um den Kurs des betrunkenen Seemannes möglichst gut zu charakterisieren, andauernd die oberen und unteren Bänder ganz leicht verschieben, weil jeder Schritt, den er macht, den Datenpunkt verändert. Der andere Versuch ist jetzt, ich versuche das Verhalten des Seemanns zu erklären, indem ich seine inhärenten Eigenschaften kenne. Ich weiß, er hat, wenn er in der Kneipe war, 1,3 Promille. Ich weiß, er wiegt 80 Kilo. Ich weiß, er hat eine durchschnittliche Schrittlänge von 82 Zentimetern und ich kenne seinen durchschnittlichen Torkelwinkel, wenn er mit 1,3 Promille 80 Kilo und 82 Zentimeter Schrittlänge loslegt. Ja, und ich berechne dann über eine Monte-Carlo-Simulation. Also eine Monte-Carlo-Simulation ist, ich nehme 1,3 Promille, 80 Kilogramm Körpergewicht, 82 Zentimeter Schrittlänge und lass 1 Million Simulationen laufen in dem Versuch rauszufinden, was ist denn eigentlich der richtige Weg? Und das ist quasi der andere, nicht durch eine Regression erworbene Blick, der sich in den Properties von Bitcoin widerspiegelt. Das hat Giovanni Santostasi und Stephen Paranoid haben das gemacht. Das sieht so aus. Also wenn ich quasi mit den inhärenten Properties von Bitcoin, es folgt einem Metcalfe-Effekt in der Netzeffekt-Theorie, es breitet sich mit T hoch 3 aus, weil alle explosiven Prozesse sich ungefähr mit T hoch 3 ausbreiten, Viren und Bitcoin, Internet-Adoption und so weiter, dann komme ich ungefähr auf folgendes Bild, ja, was interessanterweise genau den gleichen Power-Law-Exponenten ergibt, nämlich knapp unter 6, als wahrscheinlichsten Zielkorridor mit hier in diesem Fall 1 Million Monte-Carlo-Simulationen. Also jetzt habe ich 20 Minuten gebraucht, um deine Frage zu beantworten. Die Antwort auf deine Frage ist, zusammengefasst, ein Teil der Power-Law-Kritik ist durchaus berechtigt, wenn sie sich bezieht auf eine Regressionsanalyse der puren Daten. Dann gilt Overfitting, welchen Zeitraum wähle ich, ich kriege jedes Modell in die Daten. Aber sie gilt nicht für eine Property-induzierte Herleitung der Power-Law-Parameter. Daran arbeitet gerade die Bitcoin-Forschung. Darauf bezieht sich Giovanni Santostasis Buch The Physics of Bitcoin. Was sind also quasi die Bitcoin-innewohnenden, inhärenten Eigenschaften, die es zu dem machen, was es ist? Und wie leite ich daraus über Monte-Carlo-Simulation das perfekte Power-Law ab?
Du hast also quasi das Argument entkräftigt, dass es beliebig ist. Also, dass ich ein beliebiges Modell wähle, die Daten da irgendwie reinpresse und dann ein Modell bekomme. Weil immer wieder höre ich auch das Argument, naja, das Power-Law, das muss man ja regelmäßig anpassen, wenn neue Daten hinzukommen. Wie ich das jetzt verstanden habe, bezieht sich das genau auf diese Regression. Aber genau. Davon gehen eben Giovanni Santostasi und Stephen Paranoid und du nicht aus. Also das ist nicht eure
Prinzipien. Naja, pass auf, ich würde sagen, ich finde die Kritik berechtigt und sie schürt ja auch die wissenschaftliche Neugier zu sagen, stimmt, ja, also wir setzen uns dem Verdacht eines Overfittings aus, wenn wir nur ausschließlich mit einer Regressionsanalyse argumentieren, deswegen lass uns weiterziehen, ja, also Beispiel Kleiber, was ich genannt habe, und lass uns mal in die Zellbiologie einsteigen und rausfinden, warum ist denn das eigentlich so, was wir da gerade beobachtet haben. Und nochmal, es war exakt das Gleiche, also man hat Kleiber vorgeworfen, du hast die Daten ja nur rein statistisch und mathematisch erhoben, da ergibt sich diese, was ist, wenn wir ein neues Tier entdecken, was ist, wenn wir, keine Ahnung, wie hieß dieser Film, Jurassic Park, wenn wir eine verschollene Insel finden und da sind lauter Dinos, ja, gilt es dann auch noch dein Power Law für Säugetiere? Und Kleiber, also ich weiß es nicht, ist jetzt eine Hypothese, müsste eigentlich gesagt haben, keine Ahnung, ja, also ich gehe davon aus, aber wenn ich eine neue Tierart entdecke, die ich noch nicht hatte und wenn ich irgendwie Jurassic Park, die Insel mit den Dinos finde, dann müsste ich neu nachmessen und dann gucken, passt's noch. Und deswegen müssen wir jetzt mal aufgrund von Zellbiologie, Skelettwachstum, Evolutionsbiologie und so weiter rausfinden, was sind denn eigentlich die innersten Treiber, die dazu führen, dass sich im Laufe der Evolution das Spektrum aller Säugetiere genauso entwickelt hat, dass es einem Power Law passt.
Was sind denn nach heutigem Stand die Haupttreiber, weshalb sich Bitcoin nach einem Power Law verhält? Kann man das schon sagen oder ist die Forschung noch nicht so weit?
Doch, also die Haupttreiber sind Adoption. Also wie wird Bitcoin adoptiert, angenommen von den Menschen, die quasi die Userbase bilden von Bitcoin und zwar mit T hoch 3, also eine Zeiteinheit, die vergeht, hat hoch 3 Cubic Effekt in der Adoption und mit dem Faktor T hoch 2, Das ist Metcalfe's Law. Also jeder, der dazukommt, erhöht den Wert des Netzwerkes im Quadrat. Und da wissen wir jetzt schon, dass sich daraus also t hoch 3 plus t hoch 2 ergäbe t hoch 6 und der real gemessene Wert liegt bei 5,7. Also da gibt es eine kleine Divergenz zwischen den theoretischen Modellparametern und dem wahrgenommenen Exponenten. Und es liegt daran, dass Bitcoin keinen vollen Metcalfe-Effekt hoch 2 hat, sondern nur einen von etwa 1,84. Was daran liegt, dass im Unterschied zu Facebook zum Beispiel nicht jeder Nutzer, der jetzt noch dazukommt, davon profitiert, dass schon 50 Millionen Nutzer dabei sind, mit denen er interagiert und Transaktionen ausführt. Das könnte er zwar tun, aber wie wir alle wissen, haben wir ja ein HODL-Phänomen, also Bitcoin als Währung und Netzwerk, die ich im Alltag verwende, wo ich mit anderen Bitcoiner über Lightning einfach Geld austausche, ist ja eher die große Ausnahme als der absolute Normalfall. Deswegen ist quasi der Netzeffekt gemessen nur 1,84, nicht 2,0 und t hoch 3 mit t hoch 1,84 ergibt dann wieder t hoch 5,7, was der eben der Exponent im Power Law ist. Also Adoption und Netzeffekt, Metcalfe's Law sind die zwei dominanten Parameter. Womit sich jetzt die Forschung auch noch super intensiv beschäftigt, eigentlich fast intensiver als mit dem klassischen Power Law, ist die Frage nach der Abweichung vom Power Law. Also wir haben beide schon mal über das Log-Periodic Power Law, LPPL, diskutiert. Das bezieht sich ja nicht auf das normale Power Law, sondern auf die Frage, wann und warum setzt denn Bitcoin zu einem Bullenmarkt an und zu einer extrem ganz kurzfristig exponentiellen Entwicklung, um dann wieder im nächsten Bärenmarkt wieder zurückzukippen. Und da kann man jetzt über die Zeit beobachten, der Power Law Trend ist wie so eine Lane of Gravity, also wie so eine Gravitätskonstante. Also das heißt, wenn ich nach oben überschieße, zieht mich die Gravitation irgendwann wieder runter zum Power Law. Und wenn ich nach unten absacke, dann zieht mich die Gravitation wieder nach oben zurück auf den Power Law Korridor.
Ja, bevor wir jetzt gleich dazu kommen, was das Power Law Modell aussagt und wie wir es auch praktisch nutzen können, noch eine Frage zum sogenannten Vierjahreszyklus, weil das ist ein Streitpunkt, den ich in den letzten Monaten immer mal wieder beobachtet habe. Es gibt große Bitcoin-Influencer, so nenne ich sie jetzt mal, die noch davon ausgehen, dass der Vierjahreszyklus stimmt, also dass Bitcoin alle 4 Jahre einen bullischen Hype hat und entsprechend auch alle 4 Jahre dann im Bärenmarkt landet. Und da gibt es jetzt Stimmen, die dagegen sprechen, unter anderem auch Stephen Paranaut, der eben sagt, nee, das läuft log-periodic, die Abstände werden immer größer. Wie siehst du das? Widerspricht das Power-Law-Modell den Halving-Zyklen oder ist das quasi so ein Gerüst außenrum, was das Ganze nochmal in einen größeren Kontext setzt?
Also auch Stephen Paranaut hat dort eine Entwicklung durchgemacht. Der erste Reflex war, der Vierjahreszyklus ist tot. Und es entwickelt sich alles grundsätzlich nur log-periodic.
Darüber habe ich auch ein Video gemacht.
So, dann gab es weitere Berechnungen von, ich kenne nur die Twitter-Handles, Hendrik Z, weiß nicht, ob du dem folgst, und David MBA, zwei auch Power-Law-Apologeten, die dann gesagt haben, naja, so ganz ist es jetzt nicht. Also das Halving hat schon noch einen Einfluss. Und dann hat Stephen Paranaut selber nochmal nachgerechnet und hat festgestellt, naja gut, also das Log-Periodic Power Law hat eine First-Harmonic-Oberschwingung und eine Second-Harmonic-Oberschwingung, aber es hat auch eine Halving-Zyklus-Schwingung, die im Prinzip eine Vierjahreskomponente in die unterschiedlichen Komponenten dieses LPPLs reinbringt. Also um salopp zu formulieren, der Vierjahreszyklus war dominant, dann war er tot und jetzt kommt er durch die Hintertür als ein Parameter namens zwischen anderen kommt er wieder zurück. Ich finde das eine gute Synthese und ich glaube, in diese Richtung muss es weiter Forschung geben. Um deine Frage konkret zu beantworten, er ist nicht der einzige dominante Faktor, der die Bitcoin-Zyklen bestimmt, aber er ist auch nicht komplett irrelevant. Stephen Paranoid hat ja einen Punkt, in dem er sagt, die Vier-Jahres-Hypothese ignoriert völlig den 2011er Bullrun. Ja, der wird einfach totgeschwiegen, weil das nicht in das Vier-Jahres-Pattern passt und 2021 war allenfalls ein Medium High, aber es war ja kein fully blown Bull Run und 2025 ja auch nicht. Ja, also 2025 sind ja selbst die Konservativen und Depressiven unter uns davon ausgegangen, dass wir 140, 160, 180.000 Dollar sehen werden und das war ja schon in Abgrenzung zu den God-Candle-Apologeten, die gesagt haben, ah, 1 Million wird's werden und Saylor kauft und Trump und alles Mögliche. Also wir waren ja schon konservativ und selbst wir sind ja mit 126 massiv enttäuscht worden. Also weder 21 noch 25 hatten wir ein echtes Blow-off-Top, ja, sondern in der LPPL-Theorie waren das halt harmonische Mittelhochs, die da sich aggregiert haben, aber nicht das absolute Top.
Ja, darüber habe ich mich auch schon gestritten mit Vierjahreszyklus-Befürwortern, die sagen, naja, wir hatten doch ein Allzeithoch im Jahr 2025. Ja, hatten wir, aber das war eben kein Blau auf Top. Genau. Und das wird dann plötzlich ignoriert. Und zugunsten quasi der alten Vier-Jahres-Zyklus-These, so kommt es mir zumindest vor.
Ja, ja. Aber weißt du, ich glaube nicht, dass es dort die einzig gültige Wahrheit gibt, sondern es gibt unterschiedliche legitime Hypothesen. Und es ist Aufgabe der Wissenschaft, diese Hypothesen zu belegen oder zu falsifizieren. Und ich würde sagen, die LPPL-Einflusstheorie ist eine Hypothese und der Vierjahreszyklus ist ebenfalls eine Hypothese. Und in beiden gibt's Schwächen, ja, und in beiden gibt's irgendwelche Dinge, die ich damit nicht erklären kann. Und deswegen find's ich persönlich sehr schön, dass sich jetzt mit Institutionen wie dem Scientific Bitcoin Institute und anderen halt relativ viele Forscher daran machen, Bitcoin aus dieser Ideologie Sackgasse ein wenig zu befreien durch eine solide, mathematische, physikalisch inspirierte Forschung. Und das wird jeden Tag besser. Ja, also du kannst jeden Tag liest du irgendwelche Posts auf X oder liest irgendwas auf Substack oder Medium, wo du sagst, wow, okay, ja, da haben wir wieder was gelernt insgesamt.
Ja, den Link zum Institut werden wir unter das Video packen in die Shownotes. Aber lass uns jetzt mal etwas konkret und praktisch werden. Wenn ich mir jetzt das Power Law anschaue und ich vielleicht neu bin in dem Thema, was sagt mir das Power Law und wie kann ich das für mich gewinnbringend nutzen?
Das Power Law gibt dir die Gewissheit, dass Bitcoin sich nicht rein zufällig und erratisch nach makroökonomischen Gegebenheiten entwickelt und orientiert wie eine Aktie oder wie Gold, sondern dass es sich als systemisches Netzeffektgut, auch was den Preis betrifft, auf dieser Power Law Kurve weiterentwickelt. Und die signalisiert uns eben für 2034 einen Wert von 1 Million Dollar pro Coin nach Power Law Erwartungswert und für 2046, also 20 Jahre ab jetzt, einen Wert von 10 Millionen Dollar pro Coin. Grundsätzlich kann ich aus dem Bitcoin Power Law ableiten, dass sich Bitcoin in jeweils der Hälfte der Existenz des Netzwerkes eine Verzehnfachung genehmigt. Also jetzt haben wir 16 Jahre Netzwerk grob gerechnet, ja, und in weiteren 8 Jahren. Ab jetzt wird quasi das nächste 10x sein. Und je nachdem, ob ich jetzt von Tag heute mit 77.000 oder von Powerlaw-Erwartungswert 120.000 rechne für diesen fiktiven Tag in 2034, habe ich halt dann Werte zwischen 850.000 Dollar und irgendwie 1,2 Millionen Dollar. Also eine Million, platt gesagt, in 8 Jahren ist das, was ich erwarten würde. Und 10 Millionen quasi in weiteren 12 Jahren, weil in 8 Jahren hat das Netzwerk dann 24 Jahre auf dem Buckel. Und wenn ich dann wieder 50% rechne für das nächste 10x, muss ich quasi ab in 8 Jahren nochmal 12 Jahre draufpacken. Also 20 Jahre ab jetzt macht 2046 für die 10 Millionen US-Dollar pro Coin.
Glaube ich, für Menschen, die sich noch nicht so mit Bitcoin beschäftigt haben, fast utopische Zahlen. Ich halte sie tatsächlich auch für realistisch. Kann das Powerlaw wirklich die Zukunft beschreiben? Es gibt kritische Stimmen, vor allem aus der praxeologischen Richtung, ich nenne auch Namen, den Leo Mattes, der mal einen Artikel darüber geschrieben hat und meinte, wenn ich davon ausgehe, dass Menschen handeln und dass ich nicht sagen kann, wie Menschen handeln werde, dann ist es auch utopisch, eine Zukunft zu vorherzusagen. Wie würdest du darauf antworten?
Also ich würde antworten wie folgt. Das Powerlaw untersucht das Kollektiv und nicht den einzelnen Menschen. Und wenn ich alle möglichen Handlungsformen von Menschen gemäß Praxeologie, jetzt tun wir mal so, als würde ich was von Praxeologie halten, irgendwie auf einer gaußschen Normalverteilung verteile, dann habe ich Leute, die Bitcoin massiv ablehnen, ich habe Leute, denen es egal ist, ich habe Leute, die eine leichte Sympathie dafür haben und ich habe Leute, die überzeugte Hardcore-Toxic-Maxis sind, wie wir beide am rechten Ende des gaußschen Normalverteilung. Und wenn ich das jetzt nicht auf den einzelnen Menschen, für den ich glaube, dass diese Aussage absolut richtig ist, subsumiere, sondern auf das gesamte Kollektiv an potenziell vielen Milliarden potenziellen Bitcoinern und einigen 10 Millionen existierenden Bitcoinern, dann nivellieren sich natürlich die Handlungsoptionen, die jeder entweder im Gesamtkollektiv oder im Kollektiv der Bitcoiner hat, die nivellieren sich natürlich aus und ich treffe mit dem Powerlaw eine Aussage über das Kollektiv und nicht über die Handlungsoptionen, die der einzelne Mensch hat. So, das ist mal das eine. Das zweite ist Mathematik. Du bist Mathematikerin, du hast dich vermutlich schon mal mit Claude Shannon beschäftigt.
Sagt mir jetzt nichts, ne?
Ja, Claude Shannon war quasi der Gründungsvater der Daten- und Informationsverarbeitung. Der hat den Begriff der Entropie entwickelt und der hat in theoretischen Modellen nachgerechnet, wie bringe ich abstrakte Daten in eine in Bit zu kodierende Form, also als 0 oder 1 und wie viel Bit-Übertragungskapazität brauche ich auf einer fiktiven Leitung, in der das Signal durch Noise gestört oder durchbrochen werden kann, um am Ende die Nachricht sicher wieder zusammenzusetzen. Und Claude Shannon gilt mit Entropie und Netzwerkforschung und Informationsforschung so als der mathematische Gründungsvater der Digitalisierung und das Denken von Informationen in Daten und in binäre 0-1-Kodierungen überhaupt erst möglich gemacht hat durch diese mathematischen Modelle, die er in den 50ern und 60ern entwickelt hat. Und dieser Claude Shannon hatte zwei Schüler, also er hatte viele Schüler, aber zwei sind hier relevant. Der eine war Kelly. Und Kelly hat schon früh für die Finanzbranche gearbeitet und hat das sogenannte Kelly-Kriterium entwickelt. Vielleicht hast du das schon mal gehört.
Ja, von Stephen Parnott. Das nutzt er in seinen Papern.
Ja, genau, genau. Ja. Das gibt's schon seit vielen Jahrzehnten in der Finanzmathematik und das sagt im Prinzip, was ist die ideale mathematisch belegbare Zusammensetzung eines Portfolios aus zwei Assets, wenn ich den Preis, die Historie, die Sharpe Ratio, also das Risikoportfolio und so weiter dieser Assets kenne. Für ein Bitcoin-Gold-Portfolio im Übrigen ist das 70% Bitcoin, 30% Gold bei einer quartalsweisen Rebalancing. Also das Kelly-Kriterium hängt immer davon ab, wie oft rebalance ich, also wie oft versuche ich wieder in den quasi 70-30-Mode zu kommen. So, und er hatte einen zweiten Schüler, den Hurst, H-U-R-S-T, und der Hurst hat den sogenannten Hurst Exponent entwickelt. Der wiederum ist auch nicht Bitcoin-spezifisch, sondern wurde quasi ab den 70er Jahren in der Finanzmathematik berechnet. Und der Hurst berechnet im Prinzip, haben statistische Zeitreihen ein Gedächtnis oder ist der nächste Wert außerhalb meines Betrachtungszeitraums, also der nächste, der neu dazukommt, nur gewürfelt? Also das heißt, ich kann aus der mathematischen Konstruktion der bisherigen Daten, die ich kenne, mit diesem Hurst Exponent ermitteln, haben diese Daten ein Gedächtnis und damit eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Daten, die jetzt kommen, in die Zukunft gerichtet, auch dem Verlauf, in dem Fall jetzt ein Power Law, der Daten folgen, die ich bisher beobachtet habe. Und dieser Hurst Exponent ist bei Bitcoin, kann man bei Stephen Parnott nachlesen, wenn ich quasi das Power Law rausrechne und diese Daten ein wenig transformiere, sehr hoch, also in sehr, sehr hohen Werten, so dass wir mathematisch davon ausgehen dürfen, dass diese Daten tatsächlich ein Gedächtnis haben und dass sie deswegen nicht nur ein historisches Fitting eines Datensatzes an ein Modell sind, sondern dass sie tatsächlich eine prognostische Validität haben. Was ist Practical Proof für diese Hypothese? Das Modell von H.C. Burger, ja, der 2019 veröffentlicht hat, 2024 nochmal ein Paper nachgeschoben hat, wo er gesagt hat, hey, guck mal, das, was ich 2019, blaue Kurve, behauptet habe, ja, hat sich bis 2024, also 5 Jahre Betrachtungszeitraum, absolut bewahrheitet. Bitcoin ist exakt in dem Korridor und mit den Highs und Lows geblieben, wie ich das im Prinzip vorausgesagt habe. Also heißt, mathematisch gesehen bin ich überzeugt davon, dass es sich nicht um einen reinen Zufallsprozess handelt und zwar weder nach oben noch nach unten. Also ich glaube nicht, dass wir eine God Candle sehen werden. Mhm. Die passt nicht in das statistische Gedächtnis dieser Zahlen. Und ich glaube aber auch nicht, dass wir jetzt auf 40.000 abstürzen können und dort länger als 2 Wochen verweilen. Mathematisch völlig unplausibel und eigentlich fast unmöglich.
Ja, ja, ich finde die Diskussion deswegen so spannend, auch die Kritik seit der Praxeologie, weil es im Prinzip dann wieder sehr philosophisch wird. Also betrachte ich das Individuum, den Einzelnen und leite daraus ab oder schaue ich mir das gesamte Bild an, also quasi das Kollektiv im übertragenen Sinne. Ja, und das ist ja, steht tatsächlich in einem Spannungsfeld, weil was man ja auch noch dem Power-Law-Modell nachsagen könnte, angenommen, es bewahrheitet sich und jeder weiß, dass das Power-Law-Modell die Wahrheit sagt und auch die Wahrheit für die Zukunft voraussagt, dann würde ja der Preis explodieren, weil jeder in weiser Voraussicht jetzt Bitcoin kaufen würde und nicht erst in 5 Jahren und seinen Kauf vorziehen würde. Und dadurch würde ja eine Explosion, also ein exponentielles Wachstum stattfinden. Und somit wäre das Power Law gebrochen. Ich glaube, Leo Mattes hat das in seinem Artikel so formuliert. Der Erfolg des Power Law Modells ist gleichzeitig sein Untergang.
Ja, und ja, ich verstehe das Argument. Also, in einer Welt, in der Informationen komplett frei fließen, und in der Menschen rational nach diesen Informationen handeln, müsste Bitcoin heute die 10 Millionen von 2046 vorweggenommen haben.
Ja, genau.
Das ist aber, um Leo Mattes zu begegnen, ja gerade absolut konträr zu Praxeologie, die ja sagt, Menschen handeln, aber ich weiß nicht wie, sie handeln auch mal irrational und sie handeln auch mal komplett verstockt und sie begreifen es nicht und so weiter und so fort. Das passt ja überhaupt nicht zu der praxeologischen Grundhypothese, dass Menschen handeln, aber ich nicht weiß wie. Und ehrlich gesagt, wir beide sind ja jetzt nicht erst seit einem halben Jahr in dem Bitcoin-Space und wir haben ja über Jahre beobachtet, wie unfassbar zäh und mühsam es ist, die ignorant Grundhypothese der meisten Menschen zu Bitcoin zu durchbrechen. Das gilt ja nicht nur für das Paul, das gilt ja für Bitcoin als solches auch. Und ich habe für mich immer so ein Referenzpunkt. Also ich bin ja Unternehmer und wir haben natürlich einige Hausbanken und wir haben eine große Hausbank mit Zentrale in Mailand, sag jetzt mal nicht den Namen, den erkläre ich seit 10 Jahren Bitcoin. Und das Gute ist, die müssen mir zuhören, weil ich ja quasi großer Kunde bin und die können nicht weglaufen.
Die müssen freundlich sein.
Die müssen weiterhin freundlich bleiben seit 10 Jahren. Ja. Und ich erkläre denen seit 10 Jahren Bitcoin und wie sich's entwickelt. Und ich erkläre ihnen seit 5 Jahren Stablecoins und Tether und USDT und wie sich's entwickelt. Und ich erkläre ihnen quasi die ganzen Acts, die jetzt Trump auf den Weg gebracht hat, Clarity Act und so weiter, der jetzt durchs Banking Committee im Senate passiert ist. Und ich erkläre ihnen, dass ihr Geschäft in dieser Form in wenigen Jahren nicht mehr existieren wird, weil die Welt überschwemmt werden wird von US-Dollar-denominierten Stablecoins und Bitcoin als Backend. Also in 10 Jahren habe ich es geschafft, eine Firmenkundenbetreuerin zur privaten Bitcoinerin zu machen, ja, und der Rest ignoriert das einfach geflissentlich, ja, entweder aus professionellem Ignorance Bias, weil du natürlich in einer Banking-Welt komplett anders konditioniert bist und so weiter. Und es ist einfach ein extrem mühsames Geschäft und ich glaube, der Denkfehler der God-Candle-Befürworter ist immer, ich extrapoliere meinen persönlichen Erleuchtungs- und Erweckungsmoment, in dem ich Bitcoin verstanden habe und denke mir, das ist doch so offensichtlich, so klar, das muss doch jeder andere auch sofort begreifen. Und wenn wir ehrlich sind, du hast es ja in einigen Podcasts über die Anfangsfehler, die du gemacht hast in deiner religiösen Begeisterung und deinem direkten Umfeld, welches du verprellt hast. Und das ist ja nicht deine Geschichte, sondern das ist ja die Geschichte von jedem, ja, der sich in diesem Space bewegt.
Kollektive Erfahrung. Kann man schon sagen.
Ja, ist eine
also innerhalb der
Erfahrung.
Bubble. Ja.
Da haben wir doch beide gemerkt, dass es genau nicht so ist. Ja, du kannst 100 Leuten dieses Power Law mathematisch erklären, du kannst es ihnen bildlich erklären, du kannst es ihnen sonst irgendwie erklären, du kannst ihnen sagen, 2046 10 Millionen. Und nach diesem Vortrag hast du einen, der Bitcoin kauft und es irgendwann seinem Nachbarn erzählt und nach 10 Jahren hast du 60 aus dieser Community von 100 Leuten in deinem Vortrag. Und das ist genau die Ausbreitungshypothese, die ja das Power Law formuliert mit T hoch 3 als den Ausbreitungsprozessen, die neue Informationen halt einfach brauchen. Und das war mit dem Internet so und das war mit Kepler so, der ein heliozentrisches Weltbild konstruiert hat. Das hat Jahrzehnte gedauert, bis er die ersten 30 Leute überzeugt hat davon, dass sich die Sonne nicht um die Erde dreht, sondern andersrum.
Ja, und solange das traditionelle Finanzsystem auch noch halbwegs funktioniert, also wir sehen ja, dass es bröckelt, auch mit den Inflationszahlen der letzten Jahre, ein Argument der Kritiker oder auch von Leo Mattes konkret ist, dass die Stabilität des Dollars ja ein bisschen vorausgesetzt wird von dem Modell. Und seine These ist auch, die ich auch super spannend finde, wenn irgendwann quasi Common Knowledge ist, dass der Dollar nicht gut funktioniert, wenn es eine Hyperinflation gibt, weil die Amerikaner zum Beispiel ihre Schulden nicht bedienen können und danach sieht's ja ziemlich aus, dann gibt es quasi den Moment, wo der Dollar zerfällt und Bitcoin quasi seinen Aufstiegsmoment hat. Und es gibt ein Modell dazu, das nennt sich Stock-to-FOMO. Also das läuft quasi wie das Power-Law-Modell mit abnutzendem Wachstum. Und dann gibt es einen Moment, wo es nach oben schießt. Ist auch in seinem Artikel grafisch dargestellt. Kannst du dir so ein Szenario vorstellen?
Also eigentlich nicht und es kann niemand wollen. Also wir kennen die Schrecken der Hyperinflation in Weimar, Deutschland und ich selbst bin ja ein paar Jährchen älter als du. Also ich meine, ich hatte noch Großeltern, die das am eigenen Leib erlebt haben und ich glaube, wir verdanken einen Großteil der Geldstabilität, die wir in der Nachkriegszeit in Deutschland durch die Deutsche Bundesbank hatten, der Tatsache, dass die Deutsche Bundesbank ein extrem robustes Mandat in der Gesellschaft hatte, Inflation zu schützen, weil diese Menschen entweder aus eigener Anschauung oder als kleine Kinder oder aus den Erzählungen ihrer Großeltern diese Schrecken der Hyperinflation noch erlebt haben. Jetzt war Weimar, Deutschland, in einer nicht vernetzten Welt ein lokales, isoliertes Phänomen und es war nach kurzer Zeit vorbei und trotzdem hat es unfassbare Armut, unfassbaren Schrecken und unfassbare Wertvernichtung über sehr viele Menschen gebracht. Ein Kollaps des US-Dollars als globaler Weltwährung würde die Menschheit in zwei Dekaden der Finsternis, des Bürgerkriegs und der Zerstörung schicken und das würde niemand haben wollen. Und das wäre ein Szenario, in dem auch Bitcoin keinen Wert hat. Dann brauchst du Waffen, Konservendosen, Dieselkanister, Selbstschussanlagen und einen großen Zaun um deine Zitadelle. Dann nützt dir Bitcoin in dem Moment einer Hyperinflation des Dollars als weltweite Reservewährung überhaupt nichts. Das ist im Übrigen auch das, was einige Proponents in diesem Bitcoin-Space immer sagen. Leute, zündelt nicht so leichtfertig mit einer Hyperinflationshypothese, weil das will keiner wirklich haben. Und ich glaube ja schon, ja, dass der Genius Act in Verbindung mit dem Clarity Act dazu führen wird, dass uns dieses Szenario erspart bleibt, weil es über over-collateralized Stablecoins wie Tether, also Tether kauft 100 Tonnen Gold und 50.000 Bitcoin, ja, um damit über die US-Staatsanleihen, die quasi den Wert ihrer Tether sicherstellen, zu over-collateralisen, dass wir über diese US-Dollar-dominierten Stablecoins in Verbindung mit Bitcoin so ein langsames Ausschleichen des US-Dollars in seiner Bedeutung über Jahrzehnte sehen werden, sodass wir einen langsamen Niedergang erleben, aber kein Hyperinflations- und kein Schockszenario. Und nochmal, in diesem Schockszenario hätte Bitcoin überhaupt keinen Wert. Da wäre die Welt im Bürgerkrieg, im Verteilungskrieg, im Assetkrieg. Da hättest du Autos, Dieselkanister, Waffen und Selbstschussanlagen, Konservendosen und Solarpaneele. Das ist dann die neue Währung.
Ja, ich stimme dir zu, dass ein plötzlicher Verfall des Dollars ein Szenario ist, das niemand will. Die Frage ist nur, was ist realistisch? Hyperinflation haben wir ja erlebt, also auch in Weimar. Und wenn man zum Beispiel Ray Dalio so zuhört, der ja auch Weltordnung im Wandel geschrieben hat und dazu viel Content macht, ist es zumindest nicht auszuschließen. Ja, aber klar, ich wünsche es uns nicht. Und genau das Argument, was du genannt hast, also es geht ja in Richtung strategische Bitcoin-Reserve in den USA, Clarity Act, Genius Act und die ja Gesetze, die dazugehören, sprechen ja eigentlich gegen diese These, dass der Dollar zerfällt, weil man schon versucht, Maßnahmen zu treffen, dass das eben nicht passiert.
Also ich würde es mal so sagen, die Mischung aus Bitcoin und Stablecoins und gerade over-collateralized Stablecoins, die wird sukzessive dazu führen, dass sich die Verschuldungsspielräume von Staaten reduzieren, weil ihnen einfach keiner mehr ihre Staatsanleihen abkauft. Und der Weg jetzt in Richtung Stablecoins und der Stablecoin-Legalisierung und ich sag mal der ganzen Governance, die da dranhängt, der war ja auch nicht ganz freiwillig, sondern der hatte ja das Ziel, einen großen aufnahmefähigen Aufnahmeabsatzkanal für US-Staatsanleihen zu kaufen, weil wir ja vor dem Genius Act schon Bond-Auctions in den USA gesehen haben, die einfach keine Käufer mehr gefunden haben. Und deswegen glaube ich, Staaten werden sich nicht mehr in der gleichen Art und Weise am Kapitalmarkt durch die Ausgabe von Staatsanleihen verschulden können, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und deswegen werden sich die Neuverschuldungskapazitäten langfristig reduzieren. Und vor allem, und das ist der ganz große Unterschied zu Weimar, gibt es ja eine Alternative. Ja, also in Weimar hattest du keine Alternative, mit dieser Hyperinflation umzugehen. Heute hast du ja dann Tether und Overcollateralized Stablecoins. Und irgendwann, wenn diese Inflation im Alltag zu stark wird, dann wirst du wahrscheinlich wie in Kuba oder in Argentinien dann Schilder an den Läden sehen, das kostet dich jetzt entweder $2 oder 1,07 Tether, ja, und dann werden die Leute mit Tether bezahlen und nicht mehr mit US-Dollar. Und over time wird der Dollar als Denominator unter den over-collateralized Stablecoins einfach rausdiffundieren.
Mit Blick auf die Zeit, ich habe noch ein paar abschließende Fragen zum Power Law, aber auch zum Thema Bitcoin und Unternehmertum an dich. Nochmal ganz kurz zum Power Law. Wenn jemand das Power Law nutzen möchte, um seinen Bitcoin-Stack zu optimieren, geht das und wie würde man das machen?
Also du kannst natürlich in deiner persönlichen DCA-Strategie gucken, ist jetzt Bitcoin unter dem Power Law Erwartungswert oder ist es über dem Power Law Erwartungswert? Und mal ganz abstrakt gesehen könntest du natürlich sagen, also wenn ich dem Power Law für mich als Referenzarchitektur vertraue, dann DCA ich, also DCA steht für Dollar Cost Average und es bedeutet jeden Tag oder jeden Monat, je nachdem wie ich den Zeitraum wähle, mit kleinen Beträgen aus meinem verfügbaren Einkommen Bitcoin zu kaufen. So, und wenn ich jetzt DCAe, dann könnte ich natürlich sagen, ich sag mal, ich spare jeden Tag 10 Euro in Bitcoin, das kann ich mir leisten. Wenn wir unterhalb des Power Law Erwartungswert sind, spare ich 15. Und wenn wir überhalb des Power Law Erwartungswertes sind, also die Gefahr einer Korrektur Richtung Power Law besteht, dann mache ich nur 5. Ja, und es gibt so ein paar Simulationen von Giovanni und anderen, die durchaus zu dem Schluss kommen, so ein Power Law gewichtetes DCAing ist erfolgreicher als eins, in dem ich das nicht tue.
Ja, den Link zum Power Law Modell, das man ja nutzen kann, wenn man möchte, werde ich auch im Video verlinken.
Okay.
Du hast es schon angesprochen, wir haben beide die Erfahrung damit gemacht, dass es schwierig ist, Menschen von Bitcoin zu überzeugen. Also selbst Menschen, die im Bankenwesen arbeiten. Du bist jetzt im IT-Umfeld und du hast auch einen Geschäftspartner, mit dem du das Unternehmen Maibaum Wolf gegründet hast. Ja. Und soweit ich mich erinnere, ist der nicht so begeistert, in dem Ausmaß zumindest nicht, wie du begeistert bist. Haben es ITler einfacher, Bitcoin zu verstehen? Frage 1. Und Frage 2, warum bist du sehr viel mehr begeistert als zum Beispiel dein Geschäftspartner von Bitcoin?
Also ich würde mal sagen, das wäre jetzt mal eine Hypothese, dass ich begeisterter bin als er. Worauf du vielleicht anspielst, war, dass ich das seit 2017 in die Maibaum Wolf bringen wollte, also im Sinne einer, wir machen aus Maibaum Wolf eine Bitcoin Treasury Company, bevor dieser Begriff überhaupt existierte. Und er an diesem Punkt immer zögerlich war mit der Begründung, das gehört doch ins Private. Ja, also das ist doch nichts, mit dem sich Unternehmen beschäftigen, sondern das gehört ins Private.
Genau, kann man bei Nicole Jelche nachhören in
Genau,
einer Podcast-Folge mit dir,
habe ich
die ich sehr empfehlen kann.
mich da mal ausführlicher erzählt, würde ich jetzt gar nicht so intensiv nochmal drauf eingehen. Wir haben uns dann im Prinzip darauf geeinigt zu sagen, also für uns ist dann der beste Weg, wir packen das in die Holding, ja, die wir quasi beide zu zweit kontrollieren, in die wir unsere Anteile eingebracht haben und da tun wir das und dann, das habe ich auch bei Nico erzählt, haben wir uns gegen eine Self-Custody, also eine wir verwahren die Bitcoin-Selbststrategie entschieden und haben uns dann doch für eine Verwahrstrategie entschieden. Aus unterschiedlichen Gründen, aber das ist dann am Ende einfach in ETPs angelegt, also quasi in Optionspapieren, die auf Bitcoin zeigen.
Okay, aber ihr
So,
habt die
jetzt auf
gleiche
deine Frage,
Ausbildung.
es tun sich ITler leichter? Also ITler tun sich natürlich viel leichter als die Normalbevölkerung mit Bitcoin technisch umzugehen, einen Miner, einen Node aufzusetzen, ein Wallet aufzusetzen, die Schlüssel sicher zu verwahren. Und sie verstehen natürlich auch die kryptografischen und die Blockchain-Dinge viel leichter. Ja. Ich glaube, um Bitcoin zu verstehen, brauchst du beides. Du brauchst einen makroökonomischen Background, um die Monetary Policy von Bitcoin zu verstehen, und du brauchst einen technischen, um alles zu verstehen, was bei Bitcoin technisch relevant ist und passiert. Und nur wenn du beides hast, kannst du Bitcoin verstehen. Ich kenne sehr viele Informatiker, die Bitcoin technologisch bis ins letzte Detail verstanden haben, aber die dann in die IOTA-Trap, nenne ich es jetzt mal, oder Ethereum-Trap fallen, weil sie eben dann zu dem Schluss kommen, oh, andere Kryptos haben ja viel bessere technische Properties, die haben ja keine Limitation auf 10.000 Transaktionen täglich on-chain, sondern die können ja, wie im Fall von IOTA, irgendwie 1 Milliarde Transaktionen machen. Und die sind doch dann viel besser geeignet für das Internet der Dinge und für Sensor-zu-Sensor-Kommunikation und für der Cola-Automat bezahlt seine Wartung selbst und hat 7 Wallets, in denen er irgendwie IOTA zirkulieren lässt. Und das passiert immer dann, wenn man sich ausschließlich auf die Technical Properties fokussiert und die Monetary Properties von Bitcoin entweder ablehnt, ja, wie das ja auch einige tun, die dann eher auf Euro und Fiat-Geld setzen, oder indem man sich einfach nicht versteht, ja, und deswegen ignoriert. Und wenn ich Bitcoin nur aus der technischen Perspektive betrachte, dann falle ich sehr schnell auf der Kurve, weil es gibt immer irgendwo irgendein Projekt, was technologisch natürlich more advanced ist.
Was müsste passieren, dass du nicht mehr an das Power Law glaubst, beziehungsweise bis du sagen würdest, okay, das Power Law ist gebrochen?
Es gibt den sogenannten P10 Floor und das ist quasi die untere Unterstützungslinie von Bitcoin und die ist definiert als wurde in nicht mehr als 10% der Zeit von Bitcoin unterschritten. Und das ist ein rein mathematisch-statistisches Konstrukt. Also ich gucke mir alle Bitcoin-Preise an und ich definiere den Floor, der durch diese Bedingung definiert ist, nämlich 10% aller Punkte liegen drunter und 90% aller Punkte liegen drüber.
Das ist quasi die untere Begrenzungslinie, wenn wir uns zum
Das ist
Beispiel
der
das Modell von
sogenannte
Bitcoin
Floor,
angucken.
ja, das ist der sogenannte Floor und die untere Unterstützungslinie. Jetzt ist die Frage, warum nehme ich nicht den Wert quasi Bottom, also den Wert, den Bitcoin nie unterschritten hat, auch nie für eine Sekunde? Und die Antwort darauf ist eine mathematische, weil dann hätte ich nur einen einzigen Datenpunkt, ja, nämlich den quasi tiefsten Power Law Referenzpunkt, den Bitcoin je gehabt hat. Und der läge dann auch sehr weit in der Vergangenheit, also irgendwie 2012, glaube ich, hat mal jemand ausgerechnet. Und das bringt mir relativ wenig für heute. Statistisch viel robuster ist ein Modell P10, wo ich sage, 10% der Zeit war Bitcoin drunter und 90% war es drüber. Und diesen P10-Floor hat Bitcoin nie nach unten gebrochen für länger als 2 Wochen in einer Daily Candle. Ja, also wenn ich den P10 Floor, und das sind quasi die Werte, die hier in dieser kleinen grünen Kurve sind, für länger als 2 Wochen in der Daily Candle massivst durchbrochen hätte, ja, also zum Beispiel Bitcoin stürzt jetzt auf $40.000 ab und verbleibt da für 2 Monate, dann würde ich sagen, okay, das passt jetzt eigentlich nicht zu den Erwartungen, die ich hatte.
Ja, aktuell
Gleiches gilt nach
nicht drauf.
oben, ja, also würde es jetzt eine God Candle geben und wir würden morgen von 70 auf 500.000 durchschießen und nicht nach einem Tag wieder runter kollapsen, weil das Orderbook dazu führt, dass Tausende von Bitcoinern ihre Bitcoin verkaufen zu diesen Konditionen. Also würde es quasi dauerhaft über mehrere Wochen dann auf einem neuen adjustierten Preisniveau von 500, 400 etc. Sein, würde ich auch sagen, okay, your model will break to the upside, wäre dann passiert. Aber nochmal, du hast mich eine hypothetische Frage gefragt, und ich habe eine hypothetische Antwort gegeben. Aus der Betrachtung der Daten habe ich überhaupt gar keinen Punkt zu anzunehmen, dass das tatsächlich so ist. Und ich habe mich darüber mal intensiv in Lugano mit Giovanni unterhalten. Da saßen wir da draußen vor der Halle und gerade schön war es und er kam gerade aus USA, war selig, wieder in Europa zu sein, hat den italienischen Espresso in Lugano genossen. Und wir haben beide gesagt, hey, worauf schauen wir da? Was ist das eigentlich? Ist das ein Organismus? Ist das ein Netzwerk? Lebt es nicht? Weil, wenn ich die, ich bin jetzt wieder in der Regression, wenn ich die Daten 2015 abschneide, also ich nehme nur die Daten von 2009 bis 2015, kommt exakt der gleiche Power Law Erwartungswert mit wenigen Zehntel Prozent Abweichung raus, wie wenn ich die Daten bis 2026 bis heute tatsächlich nehme. Ja. Das heißt, hätte ich 2015 auf das Power Law geguckt und hätte gesagt, dem vertraue ich jetzt mal, dann hätte ich die sehr exakten 2026er Power Law Erwartungswerte gekriegt, unabhängig von den 10 Jahren Daten, die danach auch noch gezahlt haben auf die mathematische Solidität des Modells.
Ja, das ist für mich das Faszinierendste an dem Modell und das ist auch der Grund, warum ich mich auch daran orientiere. Und zwar so lange, bis es dann tatsächlich ein Szenario gibt, das quasi beweist, dass es nicht hält. Und aktuell sieht es nicht danach aus. Also weder nach unten noch nach oben scheint es
Ja.
in nächster Zeit krasse Abweichungen zu geben.
Ich hätte noch eine semantische Anmerkung. Das Power Law ist kein Modell, weil es keine Modellprämissen und Annahmen hat, sondern es guckt einfach auf die Daten und versucht zu verstehen, was sich in den Daten verbirgt. Ja, und deswegen würde ich sagen, das Power Law ist eine Hypothese auf ein naturgesetzliches Verhalten von Bitcoin, die ich im Zuge weiterer Forschung tiefer legen, verifizieren oder falsifizieren muss.
Wie würdest du denn es kurz nennen? Einfach Power Law statt Power Law Modell? Oder gibt es noch bessere Ausdrücke?
Also, du hast vorhin mal gesagt, es gäbe Kritik an diesem Begriff Power Law. Das Power
Vielleicht
Law,
aus der Praxeologie, ja.
ja, das Power Law ist ja einfach ein Wissenschaftsbegriff. Also, es gibt Hunderttausende von Power Laws oder auf Deutsch Potenzgesetzen. Und das ist ja einfach nur eine mathematische Beschreibung.
So, jetzt aber wirklich zur letzten Frage. Wir sprechen schon über eine Stunde,
Wow.
weil du ja auch Unternehmer bist und auf eine sehr lange Zeit als Unternehmer zurückblicken kannst und sich jetzt vieles verändert mit Bitcoin, mit KI, geopolitisch und so weiter. Wenn du heute 20 wärst und nochmal entscheiden müsstest, wie du deine Zukunft gestaltest, welchen Weg du einschlägst, was würdest du machen und würdest du was anders machen?
Nein, ich würde retrospektiv nichts anders machen. Ich würde wieder als Unternehmer tätig sein wollen. Das erfüllt mich mit sehr großer Befriedigung und die Verantwortung und die Freiheit, die ich da habe, die würde ich jederzeit wieder haben wollen. Ich habe früh angefangen zu sparen. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Grundeigenschaft der Bitcoiner. Und gemäß meiner Zeit habe ich dann natürlich tendenziell eher versucht, eine Immobilie zu erwerben und mich eher in klassischen Dingen dann mit Sparen zu beschäftigen. Und jeder wünscht sich retrospektiv, er hätte seine Ignorance gegenüber Bitcoin ein paar Jährchen früher überwunden, als das tatsächlich ist. Und mein eigener Werdegang war ja auch, dass mir 2011 das ein Kollege auf einer Zugfahrt sehr ausgiebig erklärt hat. Und meine erste BWLer-Ökonomen-Reaktion war, das ist die dümmste Idee, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ja, das war mein erster Satz zu Bitcoin. Und das hat von da ab einfach 6 Jahre, 7 Jahre gedauert, ja, bis ich diese eigene Ignoranz und dieses Schnellurteil des Ökonomen, der ein völlig anderes Verständnis von Geld hatte, bis ich das überwunden habe. Ja. Das hätte ich gerne früher überwunden, aber mein Gott, es ist so, wie es ist. Und retrospektiv würde ich meinem 20-jährigen Ich keine anderen Dinge raten.
Ja, spannend. Und ich kann bestätigen, dass eigentlich jeder gerne früher eingestiegen wäre. Ja. Bei mir war es ja 2021.
Ja, oder nicht ausgestiegen, ja. Also ich meine, es gibt ja auch genauso gut die Negativbeispiele. Es gibt ja genauso gut Beispiele von Leuten, die 2011, 2010 dabei gewesen sind und dann bei $10 verkauft haben, sich über den Griechenlandurlaub oder das neue Auto oder irgendwas gefreut haben, weil sie es halt einfach auch, obwohl sie es hatten und früh entdeckt haben, nicht in der life-changing Art und Weise begriffen haben, in der man es hätte begreifen können oder müssen.
Ja, aber besser spät als nie. Ich glaube, jetzt haben wir es begriffen und viele der Zuschauer auch. Holger, ich danke dir sehr für deine Zeit, für dein umfangreiches Wissen.
Vielen Dank.
Ich denke, du hast einige Vorbehalte auflösen können und ich bin sehr gespannt, was ihr auch mit dem Institut auf die Beine stellen werdet, wie es weitergeht, und ich werde das Thema weiterverfolgen.
Vielen Dank, Holger. Wir bleiben in engem Kontakt und wir sehen uns in der Zitadelle.
Genau. Bis nächste Woche.